Inforadio Podcast.
Operation gelungen, Patient tot. Ganz so dramatisch formulierte der Präsident des Europaparlaments, der SPD-Politiker Martin Schulz, vor wenigen Tagen zwar nicht, aber er sieht die EU tödlich bedroht. Warum? Weil die Gemeinschaft einen doppelten Vertrauensverlust erlitten hat, bei den Investoren als erfolgreiche Wirtschafts- und Währungszone, bei den Bürgern als eine sie schützende, sozial stabile Macht. Die Europäische Union zerfällt zusehends in Arm und Reich, vor allem die südeuropäischen Krisenländer, Spanien, Griechenland, Portugal oder Zypern sind betroffen. Durch die anhaltende Krise wächst überall die Gefahr der dauerhaften Ausgrenzung, konstatierte Sozialkommissar Laszlo Andor, als er jüngst den aktuellen Beschäftigungs- und Sozialbericht für Europa vorstellte. Weniger Nachdenkliches hörte man in Davos. Beim Weltwirtschaftsforum feierte man die Euro-Rettung, die Pakete, die geschnürt und die Schirme, die aufgespannt worden waren. Denn der Kollaps ist in der Tat ausgeblieben. Von einem Scheitern mag niemand mehr reden, doch zu welchem Preis? Darüber wollen wir heute diskutieren. Forum, die Debatte im Inforadio. Herzlich willkommen im RBB. Wir senden heute aus dem kleinen Sendesaal an der Masurenallee. Und meine Gäste sind Dr. Sabine von Oppeln, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie da sind. Dr. Mehrdad Payandé, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand. Und Andreas Bartels ist Referent für Europa beim Bundesvorstand der AWO, der Arbeiterwohlfahrt. Frau von Oppeln, meine Herren, der Euro sollte Frieden schaffen, soziale Stabilität und Wohlstand. Heute jedoch leiden viele Länder unter riesigen Schuldenbergen, müssen Sparprogramme auflegen und Reformen versprechen, um nicht ausgestoßen zu werden und weiterhin eben zahlungsfähig zu bleiben. Die Leidtragenden sind die Bürger, vor allem die Mittelklasse und die jüngere Generation. Wo, Frau von Oppeln, wenn wir erstmal das an Beispielen ein bisschen versuchen deutlich zu machen, wo ist die Not im Moment am schlimmsten, wen traf es am härtesten?
Na, am schlimmsten trifft es die Länder im Süden der Europäischen Union. Das sind Spanien, das sind Griechenland, Portugal, allerdings auch Irland. Und das eine oder andere osteuropäische Land ist auch sehr getroffen. Und das kann man daran sehen, wo die Arbeitslosenzahlen besonders hoch sind, wo auch gerade die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist. Und das sind natürlich auch die Länder, die von der Eurokrise besonders getroffen waren und die ja jetzt die ganzen Probleme haben, dass die Staatshaushalte im Grunde immer defizitärer werden und dass das Wachstum einfach nicht seinen Schwung bekommt, den es bekommen sollte, womit die Arbeitslosigkeit weiter stärkt, womit aber auch die Ausgrenzung und die Armut in diesen Ländern immer weiter steigt. Das heißt also, wir haben eine Spaltung Europas in Süd und Nord, wenn man es mal grob sieht, abgesehen davon auch stückweise auch Ost und West. Mhm. Also die soziale Kohäsion der Europäischen Union lässt sehr zu wünschen übrig.
Also um das noch mal ein bisschen zu untermauern, was Sie gerade gesagt haben, die Arbeitslosenquote in der Europäischen Union liegt bei 10,6%, in der Eurozone bei 11,8. Was diese Zahlen verschweigen, sind die krassen Gegensätze, die mittlerweile herrschen. Während in Österreich zum Beispiel 4,5% der Bevölkerung ohne Job ist, ist in Griechenland oder Spanien jeder Vierte. Und das sind dann schon 25-26% ohne Arbeit. Das macht die Menschen wütend, verbittert. Viele haben aber auch einfach nur noch Angst, weil sie den Eindruck haben müssen, auch die Politik weiß nicht mehr weiter. Herr Payandé, wie ernst nehmen Sie diese Vertrauenskrise in der Europäischen Union, die wir gerade mal wieder, muss man ja sagen, erleben?
Die Vertrauenskrise muss man wirklich ernst nehmen, weil ein Stück gemeinsames Werk auf dem Spiel steht. Die Europäische Union hat im letzten 60 Jahren, also bis zur Europäischen Union, wurde und Währungsunion, hat deshalb an Akzeptanz gewonnen, weil die Lebensbedingungen der Menschen verbessert hat. Wir stehen jetzt am Scheideweg. Mit dem Europa verbinden Menschen inzwischen nicht mehr Wohlstand, Besserung ihrer Lebensbedingungen, Verteidigung ihrer elementaren Rechte, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte, sondern Einschnitte genau in allen diesen Lebensbereichen, mit der Folge, dass immer wieder dieser Kontinent, diese wundervolle Integration, dieses Projekt, ein Synonym für Verwerfung, für Abgrund, für Armut und für soziale Desintegration geworden ist. Sie haben erzählt, dass es praktisch Nord-Süd-Gefälle ist oder West-Ost-Gefälle zum Teil. Wir sehen wachsende Armut in allen Altersgruppen. zwischen allen Geschlechtern. Es gibt die Mitte der Gesellschaft, die eigentlich das Fundament des Friedens in Europa war, auch bei uns in Deutschland, immer wieder kleiner wird. Europa leider ist inzwischen als statt positiv, negativ besetzter Begriff geworden.
Herr Bartels, an Sie auch nochmal die Frage, ist Europa mittlerweile eher Ach-Europa geworden, also nichts mehr übrig? Herr Payen-D hat eben schon ein bisschen ausgeführt, wenig übrig geblieben von dieser ja durchaus auch faszinierenden Idee des grenzüberschreitenden Miteinanders der Völker und auch der Staaten?
Also aus der Sicht beispielsweise der Wohlfahrtsverbände kann man eigentlich deutlich sagen, dass man zu sehr auf das Thema Wachstum und Binnenmarkt immer gesetzt hat in Europa und jetzt wächst nicht mehr ganz so viel in einigen Ländern und dann kriegt auf einmal Europa ein Problem, weil so die Paradigmen nicht mehr stimmen. Man hat wohl doch ein bisschen vergessen, Europa aus der Sicht der Menschen mitzunehmen oder aus der Sicht der Bürger. Und das ist dann so ein bisschen gekleistert worden durch Sozialprogramme, die man jetzt alle benennen könnte, die aber eigentlich an das Urproblem nicht herangehen, eben einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Regionen, die sehr arm sind und Regionen, die sehr reich sind. Und wenn man sich das anguckt, und Frau von Oppeln hat das eigentlich sehr schön dargestellt, wir haben dieses Nord-Süd-Gefälle ja nicht erst seit heute. Das haben wir ja schon ein bisschen länger. Und wir wissen auch, wer die Gewinner der Krise sind. Die sitzen nämlich hier in Deutschland unter anderem, weil wir eben sehr stark auf das Thema Export gesetzt haben. Und das macht Deutschland immer noch stark. Obgleich, das muss man auch dazu sagen, wir bestimmte Armutsrisiken in unserem eigenen Land haben. Das hat Herr Payen-D gerade auch schon erwähnt, europaweit. Das ist aber nicht nur europaweit, wir haben es auch deutschlandweit, dass die Risiken dort anwachsen. Das heißt, Europa hat so ein bisschen vergessen, die sozialen Standards einzuziehen, die den Menschen ein bisschen Hilfe geben würden, dass sie sich nicht nur im Wachstum und im Binnenmarkt bewegen und ausschließlich ihre Arbeitskraft irgendwo zur Verfügung stellen müssen, sondern dass Europa ein bisschen mehr sein kann. Und ich glaube, vor diesem schwierigen Grad stehen wir jetzt. Und
gut, aber es sind so ein paar Stichworte gefallen, Frau von Oppeln. Meine Herren, ich gebe das gerne nochmal zurück. Auf der einen Seite, dieses Nord-Süd-Gefälle ist kein ganz neues Phänomen. Es verschärfte sich nur auch nochmal zunehmend mit der Krise. Und das andere ist, was Herr Bartels und auch Herr Payen-D gesagt hat, ja, die Frage ist die soziale Dimension sozusagen, die eben dieses Europa auch hat, ist die eigentlich ein bisschen vergessen worden, will ich nicht sagen, aber zumindest nicht so wichtig gewesen für die aktuelle Politik. Aber vielleicht zunächst mal zu diesem Nord-Süd-Gefälle, Frau von Oppeln, kein neues Phänomen, aber es ist dann doch wenig beachtet worden?
Es ist wenig beachtet worden und es hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschärft. Das muss man sagen, dass die Spaltungen in Europa sowohl zwischen den Ländern Nord-Süd als auch in den Ländern, in den einzelnen Mitgliedstaaten enorm zugenommen haben. Und insofern kann man sagen, diese Struktur gab es schon immer. Die gab es schon bei der Gründung der Währungsunion. Ich erinnere daran, dass der damalige Finanzminister Weigel große Probleme hatte, Länder wie Griechenland und Italien mit in die Währungsunion aufzunehmen, weil er nämlich gesagt hat, dass es genau mit diesen Ländern große Probleme geben wird, weil es Länder sind, die eigentlich vom Produktivitätsstandard nicht der Europäischen Währungsunion gewachsen sind. Und ob das jetzt richtig war oder falsch, aber das zeigt uns ja, dass schon bei der Gründung der Währungsunion diese Kohäsionsprobleme, wie man sie damals genannt hat, bestanden haben, die sich jetzt natürlich enorm verschärft haben. Aber ich möchte auch noch mal auf diese Vertrauenskrise und überhaupt auf die generelle Krise der Europäischen Union zurückkommen. Wir können ja feststellen, wenn wir uns die Umfragen anschauen, dass das Vertrauen in die Europäische Union seit der Schaffung der Währungsunion, seit dem Maastrichter Vertrag enorm zurückgegangen ist. Und vielleicht geht es einher, sehr wohl sicherlich, das soziale Europa ist vergessen worden, darüber werden wir ja auch noch sprechen. Aber ich denke, es geht einher mit einer insgesamt immer deutlicher werdenden Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Das heißt also, die Erwartungen an die Europäische Union, was Gestaltungsfähigkeit, was politische Gestaltungsfähigkeit angeht, sind gewachsen. Und diese Erwartungen konnte die europäische Politik letztendlich nicht einlösen. Und das hat dann generell, ganz abgesehen von den Fragen des sozialen Europa, die sicherlich eine große Rolle spielen, hat aber diese zunehmende Handlungsunfähigkeit der immer größer werdenden, gleichzeitig immer größer werdenden Europäischen Union das Misstrauen vieler Menschen gestärkt. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass wir Länder, neue Länder, die mit der Osterweiterung dazu bekommen haben, wo auch die Bevölkerung von Anfang an recht misstrauisch gegenüber dem Projekt der Europäischen Union stand.
Und wenn ich das nochmal auf unser Thema münze, Herr Payandé, also Vertrauen, Vertrauenskrise, das haben Sie eben nochmal gesagt, Frau von Oppeln. Die Menschen in Südeuropa leiden unter den massiven Einschnitten. Darüber werden wir auch gleich noch genauer reden, zum Beispiel in den sozialen Bereichen. Und sie zweifeln daran, dass man ihnen wirklich helfen will mit diesen Reformen, die die Länder dann zum Teil selbst, aber zum Teil auch übergestülpt bekommen haben. Die Menschen in Nordeuropa, in Deutschland zum Beispiel, haben nun auch schmerzlich lernen müssen, dass auch sie an den Krisenkosten beteiligt werden und zweifeln daran, dass die Hilfe auch hilft. Also das heißt, auch das ist ja eine Spirale. Wie kommt man da raus?
Also das ist natürlich sehr bedenklich, dass man immer wieder eine Illusion kreiert hat und dann mal uns versucht hat, auch Menschen hier in Ländern wie Deutschland oder Niederlanden, die Opfer bringen sollten, damit den anderen geholfen wird. Und in der Tat ist es so, wenn man guckt, in die gesamte Konstruktion seit dem Ausbruch der Krise ist, dass die Bereitschaft der Politik, Milliarden bereitzustellen, ohne Wenn und Aber, ohne zu zögern, zur Rettung der Banken, zur Rettung der Finanzinstitutionen, zur Rettung derer, die eigentlich, absurde geht es ja gar nicht, sich sehr billig zu einem Zinssatz von 0,75% bei der Zentralbank EZB refinanzieren. Auf der anderen Seite ist die Bereitschaft, Menschen zu helfen, eigentlich nicht richtig angeboten worden. Eher das Gegenteil, dass man verzichten muss, dass man Lohnkürzungen hinnehmen muss, Rentenkürzungen hinnehmen muss, medizinische Versorgung bei älteren Menschen in diesen Ländern ist zusammengebrochen. Mhm. Wenn das, was in diesen Ländern gemacht wird, jetzt auf Deutschland übertragen würde, das würde massiv zu Unterversorgung der Menschen und Bevölkerung führen.
Gut, aber ich will da noch mal ganz kurz einhaken. Frau von Oppeln wollte gerade noch was sagen, aber ich wollte Sie noch mal ganz kurz fragen, Herr Bartels. Sie haben ja gesagt, Herr Payandé, im Grunde genommen hat man die Menschen ja auch nicht mitgenommen. Also man erwartet sowas wie Hilfe, ohne dass man sagt, warum eigentlich? Also dieses Prinzip Solidarität oder diese Idee der Solidarität, auch die muss man ja erstmal sozusagen kreieren oder muss Leute dafür begeistern.
Frau Pohn, da kann ich Ihnen nur recht geben, das ist genau das richtige Stichwort. Aber wir können ja einfach auch mal national reingucken. Vor ein paar Tagen haben Sie alle mitbekommen, haben die beiden Ministerpräsidenten in Deutschland aus Bayern und Hessen geklagt, weil die armen Länder in die Töpfe greifen und die angeblich nicht wissen, was sie tun. So, das ist eine Frage der Haltung, ob man denn miteinander, füreinander einstehen will, ja oder nein. Und Europa stellt eigentlich dieselbe Frage. Wenn man die Vereinigten Staaten von Europa haben möchte, dann kriegt man die nicht zum Nulltarif. Das wussten eigentlich alle, weil das Gefälle war gigantisch groß. Es war auch groß, als sich Europa gegründet hat. Und es können sich nicht nur die Reichen und nicht nur die armen Länder zusammentun, sondern man hat eben, das Stichwort wurde schon genannt, die Kohäsion auf den Tisch gelegt und gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Länder, die schwächer sind, von den Starken mitgezogen werden. Das war immer die Ursprungsidee. Und diese Idee hat man leider von der Politik vergessen, den Menschen zu vermitteln. Und dahinter verbergen sich Kostenfaktoren, das ist das eine, aber auch Gestaltungsfaktoren. Und ich glaube, dass man die Menschen da nicht ernst genommen hat und auch nicht mitgenommen hat. Sowohl die, die nehmen, als auch die, die geben. Ich denke, darüber muss man sich auch im Klaren sein, dass wir eines der reichsten Länder der Europäischen Union werden weitergeben müssen, damit Europa die Chance hat, sich gemeinsam vernünftig aufzustellen.
Aber genau darauf wollte ich eingehen und auch doch nochmal diesen Aspekt der Solidarität. Wenn wir diese große Union mit so vielen unterschiedlichen Ländern, also vom wirtschaftlichen Standard her, von der Produktivität, von den Einkommen her, zusammenhalten wollen, dann ist das eine riesige Herausforderung für die Solidarität in Europa. Und ich glaube, da haben gerade auch wir Deutschen ein ziemliches Problem bis hin zu den Gewerkschaften auch, muss ich in einer kleinen Klammer sagen. Und wenn ich das von anderen Ländern aus betrachte, da stehen wir ja oft als diejenigen da, die an ihrer goldenen Stabilitätspolitik hängen, um die ganzen Sparvermögen der kleinen Sparer zu sichern. Und auch die Politik von Frau Merkel, die man sicherlich auch kritisieren kann, hat aber in der Bevölkerung und auch in der veröffentlichten Meinung eine ziemlich hohe Zustimmung bekommen, weil es nämlich, also um es mal simpel zu sozusagen nach dem Motto, wir zahlen nicht mehr, sollen doch die Griechen mal sehen, wie sie klarkommen. Und genau diese Politik wird, wenn sie in andere Länder der Europäischen Union fahren, sehr kritisiert. Und gerade von uns Deutschen wird eigentlich eine größere Solidarität in der Europäischen Union erwartet.
Herzlichen Dank. Wir unterbrechen jetzt kurz für die aktuellen Schlagzeilen und sprechen dann über Strategien und Proteste gegen die Krise. Die Politik gerät in eine Legitimationskrise, wenn harte Einschnitte und Zwangskuren die konkrete Lebenssituation von Millionen Menschen verschlechtern. Zitat Peer Steinbrück in einem Aufsatz für die Welt, in dem er sich entschieden für den Erhalt eines solidarischen Kontinents einsetzt. Und er führt weiter aus, Wirtschaftspolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik und muss deshalb das große Ganze im Blick behalten. Ein europäisches Modell von gesellschaftlichem Wohlstand und guter Nachbarschaft. Schöne Worte, die sicherlich viele unterschreiben können, nur bestimmten sie in jüngster Zeit nicht unbedingt das politische Handeln. Forum, die Debatte im Inforadio, heute die Zukunft Europas, wie sozial ist die Gemeinschaft, mit Sabine von Oppeln, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin, Merdad Payandeh, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand und Andreas Bartels, Referent für Europa beim Bundesvorstand der AWO. Wir wollen jetzt im zweiten Teil darüber diskutieren, welche europäischen Strategien es gibt und wie erfolgversprechend sie sind. Mit der Lissabon-Strategie sollte die Europäische Union bis 2010, das ist nun schon vorbei, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden. Das ist nicht passiert. Dafür gibt es jetzt eine neue Formel, die heißt EU 2020. Vielleicht ganz kurz, Herr Bartels, was sind die Ziele dieser EU-Strategie 2020, eine neue Wachstumsstrategie, auf die sich die Staats- und Regierungschefs vor knapp 3 Jahren verständigt haben?
Es gibt insgesamt 5 Ziele, die Strategie 2020 setzt. Ich greife mal die raus, die uns eigentlich am meisten interessieren. Das sind die sozialpolitischen Ziele. Ein großes Ziel ist Beschäftigung fördern in Europa. Man möchte also einen Durchschnitt erreichen von knapp 75% der Menschen, die in Beschäftigung stehen. Man hat vor, Bildungsniveau anzuheben, sprich Schulabbrecherzahlen zu senken, mehr zu investieren in Hochschule und Forschung, um die Menschen, die einen Studienabschluss machen, zu erhöhen. Und der wichtige Punkt, und der ist neu, deswegen nennt sich das auch integratives Wachstum, dass man gesagt hat, wir wollen europaweit Armut bekämpfen, das heißt Menschen aus Armut herausholen. Hat man sich eine Kennzahl gesetzt, 20 Millionen Menschen sollen aus Armut herausgeholt werden in Europa. Das hört sich wenig an, ist aber eigentlich sehr ambitioniert, wenn man es machen würde. Und Sie hatten gerade das Stichwort noch genannt, die Lissabon-Strategie. Warum ist die eigentlich gescheitert? Das müsste man vielleicht auch nochmal fairerweise dazu sagen. Alle Strategien, die sich Europa auf die Fahnen geschrieben hat, sind Empfehlungen gewesen, aber keine Verpflichtungen, die man ahnden muss. Wenn jetzt ein Land etwas nicht schafft, dann ist das nicht so schlimm. Dann kann man das durch weitere Empfehlungen und Begleitung wieder wettmachen. Es hat also keinen Durchgriffscharakter. Und das ist genau
das. Das ist bei der neuen Strategie nicht
anders. Das Problem ist bei 2020 wieder identisch. Es ist wieder kein Durchgriffsrecht, aber man hat versucht, von Seiten der Europäischen Kommission ein bisschen stärker den Gürtel da zu schnallen und den Ländern ein paar mehr Auflagen zu machen, weil die Strategie 2020 ist natürlich auch wieder mit Geld verbunden, indem man wieder bestimmte Mittel zur Verfügung stellt. Und die Länder müssen hier bestimmte Vorgaben erfüllen, sogenannte Konditionalitäten. Und wenn sie die nicht bringen, dann wird es gefährlich, dann gibt es Mittelkürzungen. Also man hat ein bisschen was gelernt, aber wieder nur auf dem fiskalischen Sektor. Genau. Leider nicht, indem man einfach mit den Leuten mal ins Gespräch kommt, gerade beim Thema Armutsbekämpfung, wenn sie das umsetzen auf nationale Strategien. Jedes Land muss dafür einen Beitrag liefern. Deutschland liefert auch einen Beitrag, und zwar indem sie Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen. Aber Armut in Deutschland besteht nicht nur aus dem Bekämpfen von Langzeitarbeitslosigkeit. Da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Zum Beispiel Kinder, die stark in Kinderarmut in Deutschland sind, denen wird man nicht helfen, indem man sie in Arbeit führen will, weil die können das ja noch gar nicht. Also da ist eine doch etwas merkwürdige Sicht der Dinge, auch aus Deutschland, wo wir eine erhöhte Population an Menschen haben, die eigentlich von Armut betroffen sind, aber nur einen ganz kleinen Ausschnitt herausnehmen und das als Beitrag für Europa darstellen. Auch da liefert beispielsweise Deutschland aus unserer Sicht zu wenig. Andere Länder sind da etwas vorangegangen und wollen da mehr anbieten.
Gut, aber über die Rolle Deutschlands, auch die Rolle Deutschlands innerhalb der Europäischen Union, können wir ja gleich nochmal sprechen. Sie haben ja ein wesentliches Stichwort genannt. Sie haben gesagt, auch da schreibt man sich wieder viele Ziele schön untereinander, so ähnlich wie eben auch bei der Lissabon-Strategie, Herr Payandé, aber im Grunde genommen kann man sich auch immer wieder selbst überprüfen. Aber die Bilanz, ob sie gut oder schlecht ist, im Grunde genommen tut sie nicht weh.
Das ist ja richtig. Aber die Frage stellt sich bei allen diesen Programmen, wie ernsthaft das, was man selbst geschrieben hat, wahrnimmt und umsetzt. Und welche Instrumente man bereitstellt, damit man diese Ziele erreicht. Hohe Beschäftigungsgrad, das war auch ein Ziel in Lissabon Strategie. Nachhaltigkeit. Und man muss gucken in die nicht nur Denkweise, nicht in die Texte. Man muss gucken, was die praktische Politik ist. Wenn wir heute die Politik, die ernsthaft umgesetzt ist, gucken, ist das Gegenteil, wird das Ergebnis sein. Wir haben einen Fiskalpakt allen europäischen Ländern aufoktroyiert. Das kommt aus der Ecke der Bundesregierung. Gesamter Text, gesamte Vorgehensweise. Das ist eine Verschärfung der Schuldenbremse, die wir erst selbst hier hatten. Alle Länder, vor allem Krisenländer, weil sie hilfebedürftig sind, sind sie auch erpressbar, wird ihnen aufoktroyiert, dass sie alle in allen diesen Bereichen, die eigentlich dann erreichen wollten, die müssen diese Ziele erreichen, Ausgaben gekürzt werden. Und das ist doch Widerspruch an sich. Das andere ist zu einer Art, manchmal für die Seele, Beruhigung der Seele, hat man das den Eindruck? Was praktische Politik ist, ist das Gegenteil der Fall. Mhm. Und das hat massiven Verwerfungen zufolge. Und deshalb ist auch das, was auf dem Papier steht, nicht ernst zu nehmen. Es gibt keine Instrumente, geeignete Instrumente dafür. Die herrschende Politik will nicht politisch Leitplanken setzen, Maßnahmen und Marschroute vorgeben.
Weil man sich dann daran erinnern könnte und gucken könnte, ob der Weg verfolgt wird. Oder wie.
Und ich glaube nicht nur das. Ich glaube, dass die in erster Linie naive Glaube hat, wie so oft wir hören, man muss versuchen, die Märkte zu überzeugen. Es soll aus sich heraus irgendeine Ordnung entstehen, Beschäftigung und so weiter. Und das ist das Kernproblem. Problem ist, wenn die Politik nicht bereit ist, die Oberhand zu gewinnen und zu gestalten. Die Zukunft muss gestaltet werden. Es entsteht nicht irgendwie von alleine.
Aber vielleicht muss man dazu sagen, wo liegt denn überhaupt die Gestaltungsfähigkeit im Bereich der Sozialpolitik in der Europäischen Union? Das ist doch das große Kernproblem. Auf der einen Seite haben wir im Grunde seit dem Ende der Nachkriegsordnung, seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, seitdem sprechen wir von der Globalisierung, von der globalen Wirtschaftskonkurrenz. Seitdem haben wir die Krise der Sozialstaaten in Europa, in mehr oder minder starker Ausprägung eigentlich in allen Ländern. Alle Sozialstaaten traditioneller Art stehen vor den Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit, der Standortkonkurrenz, der Finanzierbarkeit, der demografischen Entwicklung. Das sind eigentlich die Faktoren, die die Sozialstaaten auf nationaler Ebene enorm unter Druck setzen. Dazu haben wir mit der Schaffung des Binnenmarktes in Europa, mit der Währungsunion vor allen Dingen, aber mit der Schaffung des Binnenmarktes, auch eine verschärfte Standortkonkurrenz innerhalb der Europäischen Union. Dadurch geraten die Sozialstaaten auf nationaler Ebene unter Druck und das gibt die Krise auf nationaler Ebene. Parallel dazu könnte man jetzt erhoffen, dann soll doch die Europäische Union auf supranationaler Ebene dieses soziale Europa gestärkt werden. Aber da liegen keine Kompetenzen. Wenn Sie sich anschauen, wo die Kompetenzen in der Sozialpolitik in der Europäischen Union liegen, dann haben sie im Bereich der Freizügigkeit, im Bereich der Arbeit, der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz und gleicher Lohn für die Geschlechter, also Gleichstellungspolitik. Das sind die Bereiche, in denen die Europäische Union einige Kompetenzen hat. Aber in allen anderen Bereichen, die wir angesprochen haben, die soziale Sicherung, die Beschäftigungspolitik, wenn ich die jetzt mal dazu sehe, die Bildungspolitik, die seit Lissabon ein wichtiger Faktor auch der Sozialpolitik ist, das sind alles Politikbereiche, in denen die Europäische Union eigentlich überhaupt keine Kompetenzen hat. Und dadurch erklärt es sich, dass die Europäische Union immer nur so große, etwas flauschige Ziele setzen kann. und letztendlich viel zu wenig Instrumente hat. Das heißt, wir haben im Grunde eine Blockade der Sozialpolitik in Europa. Die Nationalstaaten können nicht mehr handeln und die Europäische Union kann auch nicht mehr handeln. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser von Ihnen eingeklagten Gestaltungsfähigkeit. Da ist natürlich jetzt die Frage, wo liegt denn der politische Wille, das zu ändern? Das wäre nämlich nun eine Frage, die sowohl nicht nur eine Frage der Ausrichtung der Wirtschafts- und Sozialpolitik in den Ländern, sondern das ist auch eine Frage, wollen wir denn eventuell Kompetenzen an die Europäische Union abgeben? Wenn wir aber auf europäischer Ebene mehr Sozialpolitik gestalten wollen, nach welchem Modell wollen wir das bitte schön? Wollen wir das nach dem Modell Großbritanniens? Wollen wir das nach dem Modell der skandinavischen Länder? Oder vielleicht der südeuropäischen Länder? Wahrscheinlich eher nicht. Oder wollen wir dann wieder mal die Deutschen der Europäischen Union unser Modell überstellen?
Naja, aber da liegen
die Probleme.
Genau, aber da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, weil auf der einen Seite sagen Sie, es gibt nicht die Kompetenzen. Und dann ist eben die Frage, verstehen wir auch unter einem sozialen Europa, um jetzt nochmal unseren Titel aufzunehmen, eigentlich alle das Gleiche? Oder gibt es eben da auch in den Mitgliedsländern sehr unterschiedliche Vorstellungen, was man darunter verstehen möchte, was man auch traditionell darunter verstanden hat, Herr Bartels?
Also in der Tat wird man europaweit das alles ein bisschen anders verstehen, als wir das möglicherweise verstehen. Ich selber bin seit vielen Jahren mit dem Thema unterwegs, das nennt sich offene Methode der Koordinierung. Das heißt, alles das, was man nicht auf der europäischen Ebene über Gesetzvorgaben und Richtlinien und Kompetenzen geregelt hat, schmeißt man da rein. Und dann kommen dann Experten zusammen und die erörtern dann, was man zum Beispiel verstehen soll unter Rentenmodellen, wie ist der Zugang zu Pflege, wie ist die Finanzierung und wie ist das Thema soziale Eingliederung zu gestalten. Und dann kommt der große Blumenstrauß und der geht natürlich sehr breit auseinander. Hat auch was damit zu tun, wie die Finanzierungssysteme der Sozialversicherungssysteme aussehen. Sie haben das gerade schon angesprochen, die Wohlfahrtsmodelle sind sehr unterschiedlich. Da haben wir das sehr hoch gelobte Niveau, auf hohem Niveau gelebte skandinavische Modell. Wir haben das Modell Britannien, was völlig ausgetrocknet wird, weil kein Geld reingegeben wird. Wir haben das Kontinentalmodell wie bei uns. Ja, wer will denn da jetzt entscheiden, mit welchem System wir da gehen wollen? Und das ist mit einer der Gründe, dass Europa das nicht geregelt hat und auch im Augenblick nicht regeln kann. Und die Frage wäre ja auch an uns und auch an Sie zu senden, ja, wofür stehen Sie denn? Was möchten Sie denn? Wollen Sie eins von diesen Modellen? Wollen Sie das alte Modell behalten? Soll es einen Austausch geben? Wie soll es denn funktionieren? Diese Art Common Sense ist überhaupt nicht geplant gewesen in Europa.
Ja, aber die Frage ist auch, weil
da fragen wir mal die Gewerkschaften.
Genau. Man hat ja am Anfang nur Wirtschaftsunion geplant und sonst hat man nichts geplant. Mehr Wein nicht im Koffer.
Na klar.
Jetzt ist der Koffer fast am Explodieren. Jetzt muss man was anderes ausdenken. Die Frage, was? Und die Zeit rennt.
Gut, aber gehen wir die Frage mal zurück an den Vertreter der Gewerkschaft, also des DGB hier. Immerhin gibt es ja auch sowas wie einen Europäischen Gewerkschaftsbund. Das heißt, auf der Ebene sind Sie ja auch miteinander vernetzt. Frau von Oppen hat die Frage aufgeworfen, nach welchem Modell, wenn wir immer davon träumen oder uns wünschen, es gäbe sowas wie eine Sozialunion auch in Europa, nach welchem Modell soll es gehen? Welche Vorstellungen gibt es da bei Ihnen?
Also nach einem Einheitsbrei-Modell funktioniert nicht. Jedes Land hat seit 60 und länger Jahren, mindestens 60 Jahren, eigene Tradition, eigenes Sozialsystem, eigene Lohnfindungsprozesse. Wir haben Tarifautonomie, wir haben 8 Gewerkschaften, die selbst Verhandlungen führen. In anderen Ländern ist es anders. Sozialversicherungssysteme, in den Schweden ist es steuerfinanziert, bei uns beitragsfinanziert. Also diese Marschroute in Richtung Vereinheitlichung des sozialen Sicherungssystems, Arbeitsmärkte, verursacht mehr Unsicherheit, ist nicht empfehlenswert. Ich will nicht das System in einem anderen Land beurteilen. Das stellt mir nicht so. Was wir beurteilen können, das ist unser System. Wir dürfen auch nicht mit Zeigefingern anderen zeigen, was gut, was schlecht ist. In ihren Ländern hat sich auch bewährt. Es ist nicht so, dass jetzt alle verrückt sind, nur wir die besten Schlauen sind, sondern es hat sich ergeben aus der Historie der jeweiligen Länder. Was auch sinnvoll wäre aber aus unserer Sicht, die Standards, die Steuersysteme miteinander etwas zu koordinieren, damit handlungsfähige Staaten entstehen. Wenn man aber jedes Land gegen das andere Land Steuerdumping betreibt, am Ende sind wir alle Verlierer. Bei sozialen Sicherungssystemen das Gleiche. Wenn wir alle Sozialversicherungsbeiträge so senken, um praktisch uns wettbewerbsfähiger zu machen, sogenannte Wettbewerbsfähigkeit, am Ende verlieren wir alle, weil unsere Sozialversicherungssysteme dann leere Kassen haben und dann letzten Endes Ausgaben kürzen. Und das ist genau, was wir befürchten. Inzwischen gibt es wirklich einen Beschäftigungsbericht 2012 von der Kommission, da darin wirklich ernsthaft, Frau Merkel hat doch in Davos angekündigt, die wollen jetzt an die Tarifautonomie ran, an die Löhne ran, hinter dem Vorwand der Vereinheitlichung. Wir wollen Integration. Und das ist die größte Gefahr, was ansteht. Und wir werden als deutsche Gewerkschaften überhaupt nicht dulden.
Ich habe auch nicht gesagt, dass wir den Einheitsbrei schaffen sollen. Und ich bin selber gehöre dazu, dass das Größte, und ich denke, das ist generell auch in der Europäischen Union, weiß man das, dass man keinen europäischen Sozialstaat schaffen kann. Und natürlich, das ist also, dass die deutschen Gewerkschaften oder die Deutschen überhaupt ihre Tarifautonomie aufgeben, das sehe ich auch nicht in den nächsten Jahren. Also wir müssen denken, wie können wir das europäische Sozialmodell in diesem komplizierten Gefüge zwischen Regelungskompetenzen, die einerseits auf europäischer Ebene liegen, andererseits auf nationaler Ebene liegen, wie kann man das managen? Und ich glaube, da fehlt es wirklich noch an Debatten und an Fantasie auch. Und die Sache ist ja die, dass wir die Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen haben. Die hat einen Konstruktionsfehler. Da haben wir eigentlich nur die Geldpolitik vereinheitlicht. Wir haben aber keine Koordination der Finanzpolitik und wir haben auch keine Koordination der Wirtschaftspolitik, geschweige denn, ich spreche nicht von Vereinheitlichung, aber eine Koordination der Sozialpolitik. Das sind eigentlich die drei Sachen, die nicht bedacht wurden. Es gab in der Wissenschaft so manche Kollegen, die davon gesprochen haben, man müsste eigentlich mal über ein neues europäisches Gesellschaftsmodell, was nämlich Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mit einbezieht, nachdenken. Darüber haben wir nicht nachgedacht, sondern im Mittelpunkt stand die Marktschaffung, im Mittelpunkt stand eben die Geldpolitik, damit wir wettbewerbsfähig sind und damit wir feinen Handel treiben können. Und all die anderen Bereiche sind vergessen worden. Und ich glaube, hier liegt ein wichtiger Grund für die Krise der Europäischen Union, in der sie sich jetzt befindet. Und wir stehen vor der Frage, um nochmal die generelle Frage vom Anfang aufzunehmen, sind wir bereit eigentlich eine solche Vertiefung anzustreben im Sinne einer tieferen Koordinierung, nicht im Sinne einer Vereinheitlichung, sondern im Sinne einer Koordinierung. Und die deutsche Seite neigt immer dazu, das immer noch in diesem Kontrolle von Stabilitätspolitik zu sehen. Das sollte man etwas darüber hinausgehen. Und dann natürlich ist die Frage, was Sie gesagt haben, die Sache mit den Leitplanken, die Mindeststandards, die man setzen könnte, aber vielleicht gemessen auch an der Produktivität der einzelnen Länder. Denn auch im Bereich der Mindeststandards wird man nicht dahin kommen, dass man für Griechenland und für Deutschland die gleichen sozialen Mindeststandards setzen kann. Weil dann drehen wir der griechischen Wirtschaft den Hahn ab, wenn wir unsere Standards auf eine Wirtschaft wie Griechenland übertragen. Und dann natürlich die Methode der offenen Koordinierung, das große Geheiminstrument der Europäischen Union in allen Bereichen, in denen sie keine Kompetenzen hat. Da wäre ja natürlich die Frage, wie könnte man diese Erreichung der Ziele verbindlicher gestalten und nicht nur so im Best-Practice-Modell fahren.
Wir unterbrechen jetzt noch mal kurz für die Schlagzeilen, die aktuellen, und sprechen dann über Ansätze und Möglichkeiten, also genau auch ein bisschen in die Zukunft gewandt, wie Europa zu mehr wirtschaftlicher, vor allem aber auch zu mehr sozialer Stabilität gelangen kann. Die Krise in Europa kostet Milliarden. Sie hat Hoffnungen und Vertrauen zerstört. Sie hat das Ungleichgewicht in der Gemeinschaft verstärkt. Und die Solidarität füreinander, auch darüber haben wir eben schon gesprochen, auf einen harten Prüfstand gestellt. Trotz drastischer Spar- und Reformprogramme hat sich die wirtschaftliche Situation in vielen Ländern der Gemeinschaft verschlechtert, nicht verbessert. Und Strategien, die für ein Zitat intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sorgen sollten, haben bisher kaum Erfolge gebracht. Worin liegen angesichts dieser ja eher düsteren Bilanz dennoch Chancen und Möglichkeiten? Brauchen wir einen sozialen Rettungsschirm, einen Marshallplan für Europa? Das ist jetzt unser Thema, Forum der Debatte im Inforadio, heute mit Dr. Sabine von Oppeln, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität, Dr. Mehrhard Payandé, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand und Andreas Bartels, Referent für Europa beim Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt. Herr Payandé, Sie sind gewissermaßen Vater des Vorschlages, ein Marshallplan für Europa. Sie fordern einen Kurswechsel beim europäischen Krisenmanagement. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir über jedes Detail dieses Vorschlages reden. Aber vielleicht umreißen Sie mal kurz, worum es Ihnen geht. Also die rote Linie, was wollen Sie ändern?
Kurz gesagt, die jetzige Krisenanalyse von Frau Merkel und damals war Sarkozy und vielen anderen Politikern sieht die Ursache der Krise in der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit und auch darin, dass Menschen und Staaten über ihre Verhältnisse leben. Sie geben viel mehr Geld aus und das ist die Ursache der Verschuldung. Deshalb müssen wir die schrumpfen. Wir teilen diese Analyse nicht. Die europäischen Unternehmen sind höchst wettbewerbsfähig. Wir sagen, Europa braucht, um wettbewerbsfähig dauerhaft zu sein, nicht Lohnkürzungen, sondern braucht Qualifizierung der Arbeitnehmer, braucht Investitionen in Zukunftsprojekte. Wir müssen langfristig uns von Brennstoffimporten unabhängig machen. Es ist ökologisch schädlich. Das ist auch ökonomisch unsinnig, weil wir uns abhängig machen von Import von endlichen Ressourcen, die ständig steigenden Preisen unterliegen. Wir haben berechnet, wenn wir 1 Euro in eine, nennen wir, europäische Energiewende investieren, sparen wir 2 Euro an Energiebrennstoffimporten ein. Zweiter Punkt, wir sind der älteste Kontinent der Welt. Kein Kontinent altert so schnell. Unsere Gesellschaften sind überhaupt nicht auf eine alternde Gesellschaft vorbereitet. Wir haben gar keine öffentliche Infrastruktur. Unsere Mobilität, unsere Wohnräume, die sind alle nicht darauf vorbereitet. Da drin sehen wir Potenzial. Wir müssen unsere Zukunft mit diesen Menschen, die älter werden, wir müssen gestalten gemeinsam. Wir sagen, wir brauchen Investitionen in Bildung. Wir müssen in die Köpfe investieren. Deshalb sagen wir, dort muss gemacht werden. Und wir haben berechnet, wenn man unser Programm umsetzt, haben wir langfristig 9 bis 11 Millionen Vollzeitstellen. Und angesichts von 26 Millionen Arbeitslosen in Europa, wir lösen alle Probleme nicht. Aber das ist ein Meilenstein.
Investieren wollen, glaube ich, alle. Die Griechen wollen investieren, die Franzosen wollen sehr gerne investieren. Herr Monsieur Hollande hat gerade eine Wachstumsstrategie für Europa gefordert. Das müsste ja ganz in ihre Richtung gehen. Das Problem ist nur immer, wo kommt das Geld für diese Investitionen her?
Das kann ich Ihnen erklären. Das haben wir auch durchgerechnet. Wir sagen, inzwischen sind, glaube ich, 11 oder 12 Länder, die bereit sind, Finanztransaktionssteuer einzuführen. Mit den Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer, die überwiegend spekulative Geschäfte betreffen, nehmen wir das Geld an, aber das Geld nehmen wir direkt nicht 1:1, sondern wir gründen für diese Mammutaufgabe einen europäischen Zukunftsfonds, der aber eine sogenannte, wir nennen das New Deal Anleihe, eine Anleihe auf den Markt bringt, der niedrig verzinst ist, aber auch von vielen Versicherungen und Pensionsfonds, die unsere Betriebsrenten verwalten und nach solchen Anlagen suchen, wir bieten ihnen an und die fälligen Zinsen und Tilgungen finanzieren wir aus den Einnahmen der Finanztransaktionssteuer.
Und aus der Euro-Anleihe, die ja schon sehr stark diskutiert
wurde.
Nein,
das ist kein Euro-Anleihe.
Sie sagen, Sie gründen einen Zukunftsfonds und da gibt es dann eine Anleihe. Das hört sich doch dann doch sehr stark danach an, als würden Sie die Diskussion um die berühmten Eurobonds, die wir ja schon hatten, wo sich die deutsche Regierung sehr dagegen gestellt hat, doch wieder aufleben lassen?
Das sind nicht die Eurobonds. Aber
ein anderer Name.
Warten Sie mal, das ist eine, jede Anleihe, eine Unternehmensanleihe hat ähnliche Funktionen. Nur, das wird nicht von Staaten ausgegeben, sondern von diesem Fonds und wird ausschließlich nicht irgendwie Schuldentilgung, Schuldenabbau verwendet,
sondern in die Zukunft. Aber es ist eine europäische Anleihe. Also ich meine, das muss man dann doch auch sagen, weil wir diese Diskussion ja hatten, auch gerade in Deutschland und die nicht nur die deutsche Politik, sondern auch die deutsche Gesellschaft einer europäischen Anleihe äußerst kritisch gegenübergestanden
hat. Aber das ist zum Schuldenabbau der Staaten.
Monsieur Hollande wird sich freuen in Frankreich.
Herr Bartels, ist das denn ein Vorschlag, ein Marshallplan für Europa, den Sie aus Ihrer Perspektive für sinnvoll halten?
Also ist ein schöner Traum, keine Frage, aber aus meiner Sicht absolut nicht durchsetzbar. Sie haben schon ein paar Punkte angedeutet, es muss ja politisch durchsetzbar sein. Und wir haben jetzt 11 Länder, die sich an der Finanztransaktionssteuer da beteiligen wollen. Es fehlen noch ein paar. Also insofern, wenn Sie da ein großes Problem haben, das politisch durchzusetzen, das ist der eine große Punkt. Und wenn wir Richtung Brüssel gucken, und da sehen wir ja im Augenblick, hat man anscheinend schon ein Problem, sich über einen Betrag von 1 Billion im Augenblick zu einigen, über eine Laufzeit von 7 Jahren. Und wenn wir über Kohäsionspolitik reden, also dieser Ausgleich von den weniger entwickelten und den stark entwickelten, dann reden wir von 364 Milliarden über 7 Jahre. Sie reden von 226 Milliarden pro Jahr, habe ich mir heute mal angeguckt. Das heißt, in dem Augenblick würde das, was, wenn Brüssel es denn beschließt, nach einem Jahr schon alles weg sein. Man muss, glaube ich, eine gute Abwägung hinbekommen bei diesem Thema Kohäsion, in dem wir im Augenblick stecken, das, was sich am Horizont andeutet, dass noch mehr Kürzungen kommen sollen in bestimmten Bereichen, die auf die die Regierungschefs sich einigen wollen. Da entscheidet nicht nur Frau Merkel alleine, da entscheiden ja die anderen mit. Und aus der Presse wissen Sie, dass gerade das Vereinigte Königreich stark am Drücker ist, noch mehr Kürzungen durchzusetzen. Und das würde natürlich nachhaltig den sozialen Zusammenhalt in Europa schädigen. Von daher müsste man eigentlich eher dafür sorgen, dass, was das Parlament ja auch einfordert, dass man die Kohäsion auf dem Stand lässt, was die Kommission eingefordert hat, nämlich eine 10-prozentige Steigerung, um ein Signal zu senden, dass man bereit ist, gemeinsam, was ich vorhin schon am Anfang mal sagte, füreinander einzustehen. Das heißt, die starken Länder wie Deutschland würden mehr Geld in den Topf finden, hineingeben und Länder, die es benötigen, würden das Geld entsprechend nehmen und hoffentlich mit Kontrollen und drumherum für das benutzen, für das sie das brauchen, um aus weniger entwickelt zu normal entwickelten Regionen zu werden. Das wäre so der Finanzbereich. Ein viel wichtigerer finde ich aber auch noch, um den Punkt nochmal aufzunehmen. Wir haben so ein bisschen abfällig über die offene Methode der Koordinierung vorhin berichtet. Das ist zwar ein Vehikel, was nicht einfach ist, aber ich erinnere mal an das Thema Bildung. Niemand hat vor 10 Jahren daran gedacht, ich auch nicht, dass es einen Bologna-Prozess gibt, wo man sich auf gemeinsame Abschlüsse einigt an den Hochschulen, nämlich einen Bachelor- und einen Masterabschluss. Man muss dafür Sorge tragen, dass man sich mit der offenen Methode der Koordinierung eben auch diesen sozialen Themen weiter annähert und die nicht nur offen diskutiert, sondern ein bisschen strategischer verdichtet diskutiert. Das Problem ist nur, wir leben in einer Krise und haben nicht die viele Zeit, das normal auszutarieren. Bei Bildung war das ein bisschen einfacher, da war die Krise noch nicht da und da konnte man entsprechend die Abschlüsse dann machen. Das wird ein bisschen komplizierter, aber wir dürfen uns, glaube ich, dem nicht verwehren.
Gut, dann lassen wir hier noch mal kurz einen Punkt machen. Wir haben über das soziale Europa nachgedacht. Sie haben gerade eben noch mal das Stichwort gegeben. Es gibt die Krise im letzten Herbst. Auch das sollte man schon noch mal erwähnen. Riefen über 40 Gewerkschaften, und zwar europaweit in 23 Ländern, zu einem gemeinsamen Tag der Aktion und Solidarität auf. Der Protest sollte nicht als ein Votum gegen Europa verstanden werden, Frau von Oppeln, aber eben für ein anderes Europa. Wir haben eben über einen Vorschlag diskutiert, den Marshallplan für Europa. Wo sehen Sie aber vielleicht leichtere Möglichkeiten, Ansätze, auch den Gedanken der Solidarität wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen? Wo sehen Sie da Möglichkeiten?
Also ich denke, dass diese ganz großen Programme wie Marshallplan oder eben auch die Lissabon-Agenda war ja so auch so ein großer Plan. Die sind einfach zu grob gestrickt für dieses hochkomplizierte Politikfeld, was ein Paradebeispiel ist für die Komplexität und für die Schwierigkeiten der Politik in Europa, so wie Europa sich heute darstellt. Die Sozialpolitik ist dafür ein wunderbares Beispiel. Und deswegen denke ich, müssen wir wirklich kleine Brötchen backen. Und ich nehme das gerne nochmal auf mit der Methode der offenen Koordinierung. Der Bologna-Prozess, die Bildungspolitik war schon schwierig genug, aber ich glaube, die Sozialpolitik ist noch schwieriger.
Ja, das ist sie.
Weil die Sozialpolitik ist der Politikbereich, der wirklich die eingemachte Politik der Nationalstaaten ist und natürlich auch der Politikbereich ist, in dem die Parteien, die ja dann doch immer gerne mal wieder an die Regierung kommen, punkten wollen und natürlich auch gerne da sehr national denken und wenig europäisch denken. Weil ja die Macht nach wie vor national verteilt wird und nicht auf europäischer Ebene. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt den großen Plan und dann haben wir das soziale Europa, sondern wir müssen in die ganzen Finessen dieses sehr komplexen Politikfeldes anschauen.
Naja, es muss auch ineinander greifen, das ist ja deutlich geworden. Es muss auf der einen Seite auf der nationalen Ebene etwas passieren und dann muss man
der nationalen Sozialstaat mehr Handlungsspielraum geben und es muss der supranationalen Ebene mehr Handlungsspielraum geben. Das heißt also, wenn Sie mich fragen, man muss da ein ganzes Bündel von Maßnahmen schaffen. Und natürlich, letztendlich ist das soziale Europa eine Frage des politischen Willens, eine Frage von Kompetenzen, von Kompetenzzuweisungen. Und wer ist da gefragt? Da ist die Politik gefragt. Und da, denke ich, sind auch nicht nur die Exekutive, nicht nur Frau Merkel und Monsieur Hollande und andere gefragt, sondern da sind die politischen Parteien gefragt, da sind die Gewerkschaften gefragt, die ja auch der Bevölkerung vermitteln müssen, was es heißt, ein soziales Europa, was es unter Umständen auch kostet. Und anfangs die Krise der Europäischen Union, Vertrauenskrise, wird ja auch von den Politikern so manches Mal gerne genutzt, um Missstände, die im Nationalen liegen, dafür dann der böse Bube ist die Europäische Union. Damit wird man die Vertrauenskrise nicht überwinden.
Aber in der Krise liegt auch immer eine Chance, Herr Payandé. Ich würde Sie einfach bitten zu sagen, worauf setzen Sie? Vielleicht sollte ich lieber sagen, worauf hoffen Sie? Gerade wenn wir über das soziale Europa reden, was sind Ihre Wünsche an die Zukunft? Jetzt nicht nur die großen Ideen, von denen wir auch schon einige gehört haben. Was muss jetzt ganz schnell passieren im Grunde genommen, damit die Situation nicht noch dramatischer wird in einzelnen Ländern und wenn wir auf das Gesamtgebilde gucken, auf die Europäische Union, damit diese Idee, auch diese wunderbare Idee nicht noch mehr schadet? Nimmt.
Grundsätzlich braucht man einen Kurswechsel. Das Beste, was diese Länder, die jetzt gerade in dieser Abwärtsspirale sind, brauchen, ein bisschen Luft zum Atmen. Einfach ein bisschen diese Zinszahlungen, die sie haben, die müssen sie zahlen weiterhin Zinsen, aus ihren geringeren Einnahmen. Dass man erstreckt, dass man ihnen Zeit gibt, ihre Strukturen zu verändern und sich fit zu machen, praktisch für die Zukunft. Das ist praktisch das Allerwichtigste. Das können wir gut auch finanziell verkraften. Zweiter Punkt ist, bisher ist soziale Staat, sowohl auf nationaler Ebene als auch wenn man für ein soziales Europa redet, vielen denken wie Almosenstaat. Also wo man praktisch Menschen hilft ein bisschen, wie sagt man?
Dass es ihnen ein bisschen besser
geht. Wir sehen aber nicht so. Wir betrachten die Sozialpolitik oder soziale Staat als Produktivkraft. Da entstehen Jobs in diesen Bereichen, Dienstleistungsbereichen, öffentliche Dienstleistungen, entstehen Jobs der Zukunft und da entstehen Einkommen. Menschen sind da, die dann Steuer zahlen. Das heißt, das ist eine Wechselwirkung zwischen Sozialstaatlichkeit, aber der Ökonomisierung oder der Wirtschaftlichkeit. Ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir nicht hinkriegen, dass dieser Europa ein stabiles, prosperierendes ökonomisches Fundament bekommt und immer schrumpft, dann wird am Ende als Sozialstaat oder was auch immer uns verkauft, Almosenstaat. Weil man immer kommt, wir können uns nicht diesen teuren Sozialstaat leisten. Deshalb plädiere ich dafür, erst dafür zu sorgen, dass Einkommen für alle entsteht, damit wir alle ordentliche Steuern zahlen, brauchen wir nicht Armutslöhne, sondern ich möchte, dass jeder Arbeitnehmer von seinem Einkommen so gut verdient, dass er Steuern zahlt. Und dann sind die in allen europäischen Staaten, damit Einnahmen entstehen, dann ist leistbar, ist der Staat handlungsfähig und dann können wir wirklich qualitativ hochwertigen sozialen Staat aufbauen. Das ist mein Wunsch. Denken, praktisch weg, Kurswechsel hin zu mehr Regulierung, Leitplanken für eine bessere Zukunft.
Also keine Almosen, sondern ein wettbewerbsfähiger Staat mit guten Löhnen. Herr Bartels?
Also ich baue mal so ein paar kleine soziale Brötchen zusammen, die ich hoffe, dass die in den nächsten Jahren mal gelingen. Also was gut wäre und was wirklich passieren müsste, ist, dass Brüssel, aber auch die nationalen Regierungen mal ein Signal aussenden an die Menschen, dass die mal wieder ein Gefühl dafür bekommen, Europa kümmert sich auch ein bisschen mehr um euch und will sich nicht nur zum Thema Wachstum, Binnenmarkt äußern und Finanzkrise lösen. Heißt zum Beispiel, auch mal mitgenommen zu werden. Und das bedeutet in der Tat, dass das, was an Förderinstrumenten und Programmen da ist, was Austauschmöglichkeiten anbieten, dass das sehr stark genutzt werden müsste und zwar über alle Generationen hinweg. Denn aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung, lebt man nur als Europäer, wenn man Europa mal von unten erlebt hat und nicht nur am Schreibtisch drüber nachdenkt. Das könnte mal eine gute Lösung sein. Und das bedeutet in der Tat, kleines Brötchen, Kohäsionspolitik, die mögen sich bitte dahin einigen in Brüssel, dass sie die Steigerung, die der Haushalt anstrebt, dass sie das durchlassen. Denn nur das wäre Gewähr dafür, dass alle Programme so kommen, wie wir uns das vorstellen und dass sowohl Austauschprogramme als auch Beschäftigungsmaßnahmen anfangen können zu greifen. Natürlich auf einem sehr kleineren Niveau als das, was der DGB eingefordert hat, was sehr wünschenswert wäre, aber ich glaube, ich erlebe das nicht mehr. Und was dann noch vielleicht sehr wichtig wäre, was die Kollegin angedeutet hat, dass man diese von der wir schon erzählt haben, offene Methode der Koordinierung, dass man die ein bisschen ernster nimmt.
Das ist das Wort der Sendung.
Ja, und dass man die Ergebnisse, die da kommen, dass die auch mal durchgreifen Richtung Regierung. Bisher verharren die immer in irgendwelchen Expertenzirkeln, wo man tolle Produkte lesen kann hinterher, aber es ist nie an die Regierung weitergeleitet worden, wo Probleme und Defizite liegen. Und dann könnte man sich dem Thema der Standards vielleicht auch annähern, von denen Sie gesprochen haben, unterstütze ich sehr, aber die müssten sich daraus erstmal destillieren. Die haben wir jetzt ja noch gar nicht.
Frau von Oppen, die kleinen Brötchen oder nochmal die große Vision, wenn ich Sie auch nochmal frage, worauf setzen Sie?
Die kleinen Brötchen, die kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Aber dennoch würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch über die grundlegenden wirtschaftspolitischen und damit auch Rahmenbedingungen und damit die wirtschaftspolitischen, ordnungspolitischen Strategien sich etwas mehr auseinandersetzt und vielleicht doch nochmal über ein neues europäisches, wenn nicht Marshallplan, ich gehe dann gleich noch einen Schritt weiter und spreche von einem neuen europäischen Gesellschaftsmodell, worüber wir nachdenken müssen, ergänzend zu den kleinen Brötchen, die ich allerdings sehr wichtig finde, weil ich davon ausgehe, dass wir weder eine europäische Föderation schaffen, noch dass wir ganz zurückgehen, ich hoffe nicht, zurückgehen nur zu den Nationalstaaten und zur Standortkonkurrenz der Nationalstaaten. Das wäre die schlechteste Lösung. Die Staaten von Europa sehe ich auch nicht. Wir werden also an diesem komplizierten Gebilde bleiben, was man das europäische Mehrebenensystem nennt. Und das ist ein kompliziertes Politikgebilde, was keinen Raum bietet für einfache Politiklösungen.
Herzlichen Dank für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Sabine von Oppeln, Politikwissenschaftlerin an der FU, Mehrdad Payandé, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand, Andreas Bartels, Referent für Europa beim Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt. Herzlichen Dank an die Europäische Akademie in Berlin, mit der wir diese Sendung zusammen organisiert haben. Und wir bleiben auch dran am Thema. Unser nächster Schwerpunkt wird die Jugend in Europa sein. Bei Ihnen bedanke ich mich auch, dass Sie hier waren. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.